eingeflogen von Ormelingen mit dem. mit dem Seat. Schön. Gut zum Dozen. Hey, tut das nicht mega gut, wenn man wieder mal den Gesang von hinten hört? Ah, schon fast im Himmel. Schon fast in der Offenbarung. Wir sind in dieser Predigtreihe, wo wir die Offenbarung, das letzte Buch von der Bibel, anschauen. Das letzte Buch in der Bibel. Und am Anfang möchte ich kurz sagen, wir sind heute noch nie so nah am Ende gewesen. Wie heute. Wir sind in der Endzeit. Noch nie ist die Menschheit in der ganzen Geschichte der Menschheit so nah beim Ende gewesen wie heute. Und da würden alle wahrscheinlich zustimmen. Oder? Wir sind am Ende, bald, hoffentlich. Vielleicht, wer weiß. Wir schauen das letzte Buch von der Bibel an. Es ist so ein spannendes Buch. Und wir haben die Serie genannt Apocalypse Now, Apokalypse. Und wenn wir das Wort Apokalypse hören, dann denken wir zuerst einmal an Weltuntergang, oder? Apokalypse bedeutet Weltuntergang, bedeutet das Ende der Welt. Aber im Griechischen, wenn du das Wort übersetzt, Apokalypse, heisst es eigentlich nicht Weltuntergang, sondern Enthüllung oder Entschleierung. Wie bei einer Hochzeit, wenn Brut an den Altar kommt und dann wird der Schleier weggenommen. Das heisst eigentlich, eine Hochzeit ist eigentlich eine Apokalypse. Nicht das Ende, sondern der Anfang von etwas. Also Entschleierung. Und darum heisst das Buch auch Offenbarung, weil etwas offenbar wird, weil etwas entschleiert wird, weil etwas enthüllt wird. Und der Ralf hat letzten Sonntag die Predigt angefangen und er hat erzählt, wie der Johannes zwischen 60 und 90 nach Christus, man weiß es nicht genau, eine Vision hatte, einen Einblick bekommen hat in den Himmel. Und Gott hat ihm wie gezeigt, wie das Ende wird sein. Wie Gott mit dieser Welt zum Ende wird kommen. Wie Gott zum Ziel kommt mit dieser Welt. Und Johannes hat das Zeug aufgeschrieben. Und wenn man die letzten zwei Kapitel anschaut, und der Ralf hat das so ein bisschen gemacht letzten Sonntag, die letzten zwei Kapitel beschreiben von einer grandiosen Vision, oder? Wir sehen, dass Gott zum Ziel kommt. Uns wird dort versprochen, eines Tages wird der Kampf zwischen Gut und Böse endgültig vom Guten gewonnen werden. Das Böse wird ultimativ verdrängt werden. Jede Träne wird abgewischt werden. Der Satan, der Teufel, der Feind von Gott wird ein für alle Mal besiegt sein. Und das ist ziemlich grossartig, Leute. Wir wissen, wie es ausgeht. Wir wissen, wie das Ende wird sein. Wir wissen, dass Gott ihm das nicht egal ist, was mit seiner Schöpfung passiert, dass Gott eines Tages wird eingreifen und das zum Guten bringen. Und wir wissen, dass wir das werden erleben und wir können jetzt schon dafür arbeiten, oder? Wir können jetzt ausharren, wir können jetzt treu bleiben und jetzt schon dort mitwirken. Darum ist der Titel von Ralf seiner Predigt letzten Sonntag gewesen, Vision gegen die Monster, weil es eine grosse Vision ist. Und du fragst dich jetzt, wieso Monster? Wieso Monster? Weil es ist eben so, alle Kapitel vorher kommen ganz viele Monster vor. Also es ist eine grossartige Vision am Schluss, aber vorher kommen komische Monster vor. Und ich möchte euch ein paar Monster vorstellen heute Morgen. Und ein paar Bilder habe ich mitgebracht. Das sind zum Beispiel die vier apokalyptischen Ritter. Das sind bekannte Figuren, oder, die man auch außerhalb der Bibel in Filmen und so weiter kennt. Jeder Ritter bedeutet einen anderen Blog, der über die Welt kommt. Oder es wird vom Monster, von einem Drachen geredet. Der Satan, oder? Und dann gibt es noch ein anderes Monster. Das ist ein siebenköpfiges Tier aus dem Meer. Das ist nicht der Drache, sondern ein anderes Tier, wo aus dem Meer rauskommt und die ganze Welt betet das Monster an oder das Tier an. Und das Tier hat sieben Köpfe und 10 Hörner, oder? Und es ist, das ist der sogenannte Antichrist, wird beschrieben, oder? Und auf dem Tier mit den 7 Köpfen hockt eine Frau. Das ist die Hure Babylons. Die sitzt da drauf, oder? Und verführt die ganze Welt dazu, das Tier anzubeten, auf, wo dort ist. Oder? Und alle Menschen, die das nicht machen, werden verfolgt und sie müssen sich das Zeichen vom Antichrist entweder auf die Stirn machen, 666, oder auf die Handfläche. Und wenn du das nicht hast, kannst du nicht kaufen und nicht verkaufen, oder? Und heute, Leute, reden wir über all das Zeug. Ist das gut? Wir schauen, was das alles bedeutet oder was es könnte bedeuten. Es wird noch mehr beschrieben, oder? Es werden Christen verfolgt und im Himmel tobt eine Schlacht zwischen Dämonen und Engel und der Erzengel Michael kämpft gegen einen Teufel und das Lamm gegen einen Antichrist und so weiter. Es wird beschrieben, wie Zornesschalen von Gott ausgossen werden über die Welt. Und es ist ein wahnsinniges Buch, oder? Es ist unglaublich. Und so genial, wie die letzten zwei Visionen sind, Freunde, so vielleicht verstörend und angsteinflößend können die Kapitel vorher sein. Marisa und ich haben eine Bibel, Leseplan, den wir zusammen machen. Und wir haben gerade zufällig, sind wir auch in der Offenbarung. Und letztens hat Marisa gesagt, das steht, was da drin steht, ist so schrecklich. Und ich sage, ja, das stimmt. Es ist wirklich nicht nur easy, was dort drin steht. Und ich habe mich mehrmals gefragt in der Vorbereitung in der Serie, warum tun wir uns das an? Warum machen wir eine Serie über die Offenbarung? Und ich bin zum Ralf gegangen und hatte die Idee, dass wir diese Serie machen. Und ich habe gesagt, Ralf, warum machen wir das? Warum tun wir uns das an? Das versteht doch niemand und so. Und der Ralf hat gesagt, doch, das ist mega aktuell und so. Vision gegen die Monster. In einer Krisenzeit ist das mega aktuell und so. Und ich sage, ja, voll super und so. Aber was ist mit all den anderen Kapiteln vorher? Ja, über die kannst du dann predigen, oder? Und ich sage, okay, toll. Und ich habe mich wirklich mehrmals gefragt. Ich habe mich wirklich mit dem auseinandergesetzt in den letzten paar Monaten und ich habe mich mehrmals gefragt, was hat der Typ Johannes geraucht, als er das Zeug aufgeschrieben hat? Auf was für einen Trip war der? Wenn du das Zeug mal wirklich lesest, was da steht, dann hast du gesagt, was willst du uns sagen? Und nach wochenlangem Studieren und Beten und Fasten, nein, das habe ich gefasst nicht, aber studiert und betet, ist mir plötzlich aufgegangen, über welchen Vers ich heute Morgen will predigen. Es ist perfekt. Der Offenbarung 8, Vers 1 steht Folgendes. Und als das Lamm das siebte Siegel öffnete, entstand ein Schweigen im Himmel, etwa eine halbe Stunde. Und ich dachte, perfekt, eine Predigt im ICF geht ungefähr 30 Minuten. Wir werden jetzt einfach still sein. Eine halbe Stunde, wie im Himmel, oder? Muss ich gar nicht mehr machen. Nein, Spaß, natürlich nicht. Aber es wird von dem Segel geredet. Kennst du vielleicht den Ausdruck, das Buch mit sieben Segeln? Das ist ein Begriff, den alle kennen, oder? Das ist ein Begriff, der ursprünglich aus der Offenbarung kommt, aus einer Szene, wo die Buchrollen, es gab keine Bücher, das sind so Rollen gewesen, ein sieben Segel hat. Und wir werden an einem Sonntag ganz nur über das Thema schwätzen, weil niemand ist würdig, um das Buch zu öffnen, oder? Nur das Lamm, nur Jesus ist würdig. Über das reden wir dann in ein paar Wochen. Aber die Offenbarung ist auch heute für viele Menschen ein Buch mit sieben Siegeln, das man einfach nicht wirklich versteht. Und vielleicht hast du das Buch mal gelesen und du hast gedacht, hä, ich raff's nicht. Und wenn du das bist, dann bist du in guter Gemeinschaft. Weil ich check's einfach auch nicht. Und mir ist das noch wichtig zu betonen jetzt. Weil die Leute, die sagen, sie verstehen das Buch, die verstehen es entweder nicht oder sie lügen. Der Calvin, der Johannes Calvin, einer der einflussreichsten Theologen der Geschichte, im Mittelalter in Genf. Der Typ hat wirklich die Bibel gut gekannt, oder? Der war so einflussreich bis heute. Der hat über jedes Buch in der Bibel einen Kommentar geschrieben. Über jedes. Außer über die Offenbarung. Den haben wir weggelassen. Und man weiß natürlich jetzt nicht genau, warum, oder? Vielleicht hat er gedacht, das Buch gehört nicht in die Bibel und so. Es gibt Anzeichen für das, wahrscheinlich nicht, aber man sagt von einer mündlichen Tradition, dass er gesagt hat, das Buch ist ein dunkles Buch, das ich nicht check. Der Luther hat gesagt, das Buch, warum hat es das in der Bibel geschafft? Das hat der Luther gesagt. Und ich möchte uns einfach ein bisschen sensibilisieren darauf, dass es schwierig ist und es darf auch schwierig bleiben. Wir müssen nicht alles darin verstehen. Es darf auch ein Buch bleiben mit sieben Siegeln. Aber ich möchte jetzt über zwei Gründe schwätzen, warum das so schwierig verständlich ist für uns. Der erste Grund ist folgender. Es handelt sich bei der Offenbarung um apokalyptische Literatur. Das war ein Genre, das man damals kennt hat. Das ist ein Genre, oder? Das wir heute nicht mehr kennen, und das können wir fast nicht mehr nachvollziehen. Aber es hat noch andere Apokalypse gegeben zu dieser Zeit, oder? Das Buch vom Henoch, Esra und so weiter. Und das Typische, was dort passiert, ist, dass irgendein Seher eine Vision bekommt und Einblick bekommt in den Himmel und aufgrund von dieser Perspektive der Hörer eine neue Perspektive auf die Gegenwart gibt. Und meistens eine systemkritische Perspektive, oder? Um Sachen zu kritisieren und die Leute zu motivieren, durchzuheben zu motivieren. Oder? Das ist der erste Grund, weil wir das Genre heute nicht mehr kennen. Der zweite Grund ist vielleicht ganz viel offensichtlicher. Oder? Stell dir vor, Johannes bekommt einen Einblick in den Himmel. Er sieht dort Sachen, die er noch nie gesehen hat. Zeug, die für ihn neu ist und wo sozusagen analogielos sind. Und natürlich braucht Johannes Bilder. Natürlich braucht er Symbol. Und natürlich braucht er Bilder und Symbol und vermischt die. Und du denkst dann zum Teil, wenn du das jetzt müsstest aufzeichnen, was du da beschreibst, macht gar keinen Sinn mehr. Und das ist auch logisch, weil wie bringst du etwas auf einen Punkt, wo du gar nicht, noch nie gesehen hast vorher? Du brauchst irgendwelche Bilder. Und jetzt kommt der wichtige Punkt, wo mir am Anfang von dieser Predigt und auch in dieser Serie wichtig ist, zum betonen. Und ich möchte, dass du den mitnimmst. Wenn das schon für uns heute... Nein, anders formuliert. Wenn das schon für die Leute damals schwer verständlich muss gewesen sein, wie viel mehr für uns 2000 Jahre später? Das ist wie wenn du heute nach Papua Neuguinea würdest gehen, in Urwald, und wir würden dort durchlaufen, Stunden, Tage, und dann würden wir so ein Urwaldvolk treffen. Die haben noch nie einen weissen Mensch gesehen. Die wissen nicht, was die weisse, westliche Zivilisation ist. Und unsere Aufgabe wäre es, denen Leuten das Internet zu erklären. Ich meine, wo fängst du an? Oder wie machst du das? Du musst irgendwie... es gibt so etwas wie Strom. Du musst halt mit Tieren und mit Bäumen und Zeug. Wie willst du das erklären, oder? Wie willst du das sagen? Und wieso betone ich das heute Morgen so fest? Weil es leider ganz viele Leute gibt, die so tun, als würden sie die Offenbarung verstehen. Und eins zu eins das Zeug, das dort beschrieben ist, auf heutige Gegebenheiten übertragen, ohne dass sie sich vorher die Frage gestellt haben, was das wohl für ihre ursprüngliche Hörerschaft bedeutet haben muss. Wenn du mal auf YouTube Offenbarung eingibst und Verschwörung oder Antichrist und so, wenn du das mal machst, ich habe viele Stunden auf YouTube verbracht. Mein YouTube-Feed hast du mal gesehen, da kommt Zeug her, da denkst du nicht, Monster und Antichrist und Zeug und Sachen. Google Analytics weiss jetzt, was ich toll finde. Aber ich möchte dir einfach sagen, auf YouTube findet sich so viel Schrott, es findet sich so viel Brunz zu der Offenbarung. Wirklich, so viel hirnrissiges Zeug, wo du dir an den Kopf verschlängern. Oder dort findest du Theorien, dass das Tier aus dem Meer, oder das Monster aus dem Meer mit den sieben Köpfen, das ist die EU. Oder? Das ist die EU. Und die Sterne, ich weiß gar nicht, wie viele Sterne sind auf der EU. Das sind die 10 Hörner oder was? Oder die 17 Augen auf dem Horn, oder? Und die Hure Babylons, die auf dem Tier sitzt, das ist das Internet, oder? Und 666, das Zeichen, oder, wo du dir auf die Stirn musst und auf die Hand und so weiter, wo du beschreibst, das ist jetzt Corona-Impfung, oder? Weil du kannst ja nicht mehr, du bist ja dann benachteiligt vielleicht, oder wenn du nicht geimpft hast, dann kannst du nicht mehr kaufen und verkaufen. Und ich als Pastor vom ICF Baseland fühle mich verpflichtet, dich auf den Brunz aufmerksam zu machen, dass du dich nicht ablenken lassen musst und dich verängstigen lassen durch das Zeug. Weil all das, was das macht, ist dich ablenken von dem, um was es die Offenbarung wirklich geht, schlussendlich. Es lenkt dich ab, es füllt deinen Kopf weg. Und ich sage nachher mehr über das, was das Hauptanliegen von der Offenbarung ist. Aber der Titel von meiner Predigt ist folgender, oder? Ihr habt das alle schon vielleicht gesehen. Wieso die Offenbarung nichts über Corona sagt. Die Offenbarung sagt auch nichts über die WHO, liebe Freunde. Die Offenbarung sagt auch nichts über das Internet. Die Offenbarung sagt auch nichts über Angela Merkel oder über Obama. Das ist auch nicht der orange Ritter von diesen vier, oder, der dort reitet. Oder? Die Offenbarung sagt nichts über Bill Gates, über China, über die EU oder die DDR oder die Sowjetunion. Und der Grund ist ganz einfach. Der Grund ist ganz einfach, warum sie das nicht macht. Weil es damals, zu der Zeit der Offenbarung, das Internet noch gar noch nicht gegeben hat. Weil der Bill Gates noch nicht da war. Und vielleicht denkst du jetzt, aber die Offenbarung erzählt ja über zukünftige Sachen. Es kann ja schon sein, dass die Offenbarung über diese Sachen spricht. Und natürlich stimmt das und du hast recht, aber ich habe 8 Jahre Theologie studiert und du musst wirklich nicht Theologie studieren, um jetzt Folgendes zu verstehen, wenn man die Bibel liest. Wenn du die Bibel willst verstehen, wenn du, egal was für ein Text, aber vor allem in der Bibel, willst du Bedeutung nachvollziehen und willst herausfinden, was das für uns heute bedeutet, dann fragst du dich immer zuerst, was ist das für ein Kontext gewesen? Was ist das für eine Geschichte gewesen? Was sind die politischen Gegebenheiten gewesen? Du musst immer zuerst probieren herauszufinden, was das wohl für die ursprünglichen Adressaten bedeutet hat. Und wenn du das weißt, machst du einen zweiten Schritt, die Übertragung auf heute. Diese Reihenfolge haltest du immer ein. Ausser hast du das Gefühl, Christen machen es bei der Offenbarung nicht. In jedem Brief, in jedem Buch der Bibel fragst du dich zuerst, was hat das wohl für dich bedeutet? Und dann tust du eine Übertragung machen auf heute. Und bei der Offenbarung machen wir es nicht aus irgendeiner, vielleicht auch arroganten, vielleicht aus einer arroganten Haltung, dass wir heute besser wissen, was das wohl bedeutet, als die Christen von damals, weil wir näher beim Ende sind. Aber das kann nur falsch und schief rauskommen. Ich möchte euch an ein paar Bibeltexte deutlich machen. Aber schau, wenn wir der Offenbarung gerecht werden wollen, wenn wir dem Heiligen Geist gerecht werden wollen, der das Buch inspiriert hat, dann, wenn wir die wahre Bedeutung herausfinden wollen, müssen wir zuerst nach dem Kontext von dort fragen, nach der Bedeutung für die Leute damals. Und erst dann können wir es auf uns heute übertragen. Und in Offenbarung 1, Vers 1 und Vers 4, ich möchte es vorlesen, steht Folgendes, dann wird das deutlich. Dies ist die Offenbarung von Jesus Christus, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Dienern zu zeigen, was in Kürze geschehen muss. Merkt ihr das? In Kürze oder bald. Denn, Vers 4, die Zeit ist nahe. Johannes an die 7 Gemeinden in der Asia. Das ist die damalige, die heutige Türkei. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt. Und da steht es orange auf weiß. Die Offenbarung ist das erste Mal ein Brief an 7 Gemeinden in Asien. 7 Gemeinden in der heutigen Türkei. Mit ihrem Kontext, mit ihren Problemen, mit ihren politischen Gegebenheiten, mit ihren Fragen. Die Offenbarung ist, ich sage nicht nur, aber zuerst schon ein Brief an die Gemeinden dort. Und er schreibt ihnen, was in Kürze muss passieren. In Kürze. Und nur wenn wir jetzt da, können wir noch einblenden lassen, nur wenn wir diesen Satz jetzt einmal lesen, nur unvoreingenommen, muss man doch mal zuerst sagen, dass der Johannes nicht über unsere Zukunft heute will schreiben, sondern über die Zukunft von diesen Christen in den 7 Gemeinden von Asien. Nur wenn man diesen Satz anschaut. Nicht, was in unserer Zukunft muss passieren, sondern in ihrer Zukunft. Und bevor du mich jetzt falsch verstehst und mich steinigst und verurteilst als Heretiker, ich sage nicht, alles, was in der Offenbarung passiert ist, ist schon passiert. Es ist ganz viel in der Offenbarung, was noch nicht passiert ist. Zum Beispiel, Jesus ist noch nicht zurückgekommen, oder? Ausser wir haben es verpasst und alle anderen sind schon weg und wir sind noch da. Der Kampf zwischen Gut und Bös ist noch nicht vorbei, oder? Es ist noch ganz viel, was dort nicht schon. Ganz ehrlich, ich weiß auch vieles gar nicht, was jetzt das bedeutet und so weiter. Und das ist auch okay. Wir müssen nicht alles verstehen. Wir müssen nicht jedes Ross und jedes Horn verstehen und jeder Kelch. Wir müssen nicht alles. Es ist okay, wenn gewisse Geheimnisse da bleiben. Das ist ja gut. Alles, was ich heute Morgen sage, ist Folgendes: Dass die Offenbarung nicht primär eine Apokalypse und eine Enthüllung für uns ist, sondern eine Apokalypse und Enthüllung für die Christen von damals. Für die ist das viel mehr eine Offenbarung als für uns, weil die das Zeug besser verstanden haben als wir. Wenn wir den Kontext berücksichtigen, wird das deutlich. Und ich möchte das nachher an einigen Stellen demonstrieren, wo es uns plötzlich, das wird dann für uns eine Offenbarung, oder wenn wir den Kontext verstehen. Aber das ist so wichtig, weil wenn wir das wissen, missbrauchen wir die Offenbarung nicht, das Buch, als Kristallkugeln, oder wo wir reinschauen können und sagen, wir können jetzt Zukunft erkennen, oder wir können unsere Zukunft voraussagen, oder? Wenn wir das machen, verpassen wir um das, was der Offenbarung wirklich geht, nämlich den Christen von damals und heute Mut zu machen, dass auch wenn es schwierig ist, auch wenn vielleicht Widerstand kommt, auch wenn es etwas kostet, unser Glauben, dass wir Gott und dem Lamm treu bleiben und standhaft sind auf dem Weg. Das ist das, was wir machen müssen. Jesus sagt uns, macht euch keine Sorgen um morgen. Wir müssen nicht um die Zukunft uns sorgen. Das sagt Jesus höchstpersönlich. Sondern sorgt euch um den heutigen Tag. Um das Reich von Gott jetzt, zuerst. Morgen sorgt für sich selber. Sorgt euch um jetzt und da, sind wach für jetzt und da. Warum? Weil Gottes Reich sich eines Tages völlig wird durchsetzen. Darum lohnt es sich jetzt schon zu investieren. Und ich habe es jetzt angekündigt, jetzt tauchen wir ein in die Abgründe der Offenbarung. Jetzt schauen wir den Drachen an, den Antichrist, 666 und all das Zeug. Aber das ist jetzt alles eine Vorbemerkung. Ich weiß nicht, ich habe vielleicht noch 5 Minuten. Aber das war meine Einleitung. Aber ihr seid noch wach. Offenbarung 13, 1 bis 4. Und ich sah ein Tier aus dem Meer aufsteigen. Das hatte 10 Hörner und 7 Köpfe. Auf seinen Hörnern trug es 10 Diademe und auf seinen Köpfen standen Lästernamen. Und das Tier, das ich sah, glich einem Panther und seine Füße waren wie die eines Bären und sein Maul war wie das Maul eines Löwen. Musst du probieren, das Tier vorstellen. 7 Köpfe, 10 Hörner, sieht aus wie ein Panther. Kannst du dir fast nicht vorstellen. Das ist ein einfacher Grund, wieso wir uns das fast nicht vorstellen. Weil das Symbolspruch ist. Weil all das Zeug etwas bedeutet, oder? Und der Johannes zitiert, oder spielt zumindest an, auf das Buch Daniel im Alten Testament, wo auch von 4 Tieren geredet wird, oder? 4 Tiere. Und jedes Tier im Buch Daniel repräsentiert ein Königreich, ein Imperium, oder? Es redet vom Babylonischen Reich, vom Medischen Reich, vom Persischen Reich und dann vom Griechischen Reich, das sind die 4 Tiere. Und wir wissen, welches Tier von der Geschichte nach dem griechischen, welches Reich meine ich, welches Königreich nach dem griechischen Reich gekommen ist. Das römische Reich. Oder? Das wissen wir. Und das vierte, das Tier, das jetzt in der Offenbarung beschrieben wird, ist wie so ein Supertier. Eine Mischung aus diesen 4 Tieren. Oder? Wie so ein Superman-Tier, wo alle Königreiche von vorher übertrumpft und in sich vereint. Oder? Und das passt perfekt, weil wir wissen, das Buch der Offenbarung ist zur Zeit vom Römischen Reich verfasst worden. Und jetzt heisst es, dass der Satan, der Widersacher von Gott, hinter dem Römischen Reich steht und dem Kraft und Macht gibt. Im nächsten Vers steht, und der Drache, und das ist der Satan, übergab ihm, dem Tier mit den 7 Köpfen, seine Gewalt und seinen Thron und große Vollmacht. Und einer seiner Köpfe sah aus wie hingeschlachtet zum Tode, doch seine Todeswunde wurde geheilt. Merkt ihr den Satz? Wir gehen nachher auf den ein. Ein Kopf von denen ist wie tot und wieder auferstanden. Da geriet alle Welt in Staunen und lief dem Tier hinterher. Und sie beugten ihre Knie vor dem Drachen, weil er dem Tier die Vollmacht gegeben hatte. Und sie beugten ihre Knie vor dem Tier und sagten, wer ist dem Tier gewachsen und wer kann den Kampf mit ihm aufnehmen, oder? Da lesen wir von diesem Tier, aus dem Meer kommt. Das Meer in der Bibel repräsentiert das Böse, das Chaos. Darum gibt es am Schluss von der Offenbarung auch kein Meer mehr. Es gibt kein Meer mehr am Schluss. Sorry, für die, die das Meer gerne haben. Es symbolisiert das Böse. Der Drache kommt aus dem Meer. Der siebenköpfige Monster, zehn Hörner, oder? Und die ganze Welt betet das Tier an und staunt über das Tier und so weiter. Und jetzt heisst es später, dass noch ein zweites Tier kommt, nämlich ein Tier vom Land. Sind ihr noch bei mir? Es kommt ein Tier aus dem Meer, sieben Köpfe, und jetzt kommt noch ein Tier aus dem Land. Und das steht in Offenbarung 13, Vers 16 bis 18. Und das Tier vom Land bringt alle, die Kleinen, die Großen, die Reichen und die Armen, die Freien und die Sklaven dazu, sich auf die rechte Hand oder auf die Stirn ein Zeichen machen zu lassen, sodass niemand mehr etwas kaufen oder verkaufen kann, es sei denn, er habe das Zeichen, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist Weisheit gefordert. Er sagt uns, jetzt müssen wir danken. Das müssen wir den Verstand darstellen. Nicht YouTube, der Verstand. Wer Verstand hat, berechne die Zahl des Tieres. Denn es ist die Zahl eines Menschen und seine Zahl ist 666. Das Zeichen von dem Antichrist ist 666. Eine mega berühmte Zahl, die überall vorkommt in außerbiblischen Sachen. Und alle Menschen werden durch das Tier vom Land dazu gezwungen, sozusagen, das Tier vom Meer anzubeten. Und alle müssen sich das Zeichen von dem Antichrist, von dem Tier, auf die Stirn machen oder auf die Hand. Sonst können sie nicht verkaufen oder verkaufen. Und sie werden verfolgt, oder? Und mit Zahlen spekulieren in der Bibel ist eigentlich nie eine gute Idee. Weil du kannst mit dem alles machen, was du willst. Aber wenn die Bibel explizit sagt, wer Verstand hat, soll es berechnen. Dann habe ich gedacht, komm, das machen wir doch heute. Und wir berechnen, was jetzt wert das ist. Was haben wir für ein Datum? 2. Mai, ICF Baseland. Heute berechnen wir, wer der Antichrist ist, was 666 ist. Und das war eine Technik, die damals auch üblich war, die heisst Gematrie. Dort hat man Namen und Wörter numerisch kodiert. Weil jeder Buchstabe im Alphabet hat einen numerischen Wert, im griechischen wie auch im hebräischen Alphabet. Und das haben, die Sachen haben festgeschriebene Werte, oder? Und dann hat man so Namen verschlüsselt. Das war auch eine bekannte Praxis, auch außerhalb von der Bibel. Oder? Also, ich habe es herausgefunden. Gestern Abend habe ich das ausgerechnet, ich habe herausgefunden, wer der Antichrist ist. Ist es gut? Sind ihr bereit? Es ist Angela Merkel. Es ist Angela Merkel, weil Merkel hat 6 Buchstaben. Und sie hat jetzt sie hat 3 Amtszeiten hinter sich gehabt. Das heisst, 3-mal Merkel gibt 3-mal 6. Und natürlich, das war ironisch, oder? Versteht mich, oder? Das war ein Witz. Ich möchte mit dem nur sagen, du kannst jeden Namen herausfinden, wenn du willst. Eine andere Theorie ist, das Waf, der 6. Buchstabe im hebräischen Alphabet, ist das Waf. Waf, 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 das ist ein numerischer Wechsel. 6. WWW. 666. Das Internet ist der Antichrist. Waf, Waf, Waf. Der Monster Energy Drink hat im Fall auch die 3 Waffs drauf. Und das ist noch ein Monster. Hast du gewusst? Das ist nicht. Natürlich gibt es viel Antichristliches im Internet, aber wir livestreamen auch gerade durchs Internet, nicht durch einen Antichrist. Gell? Du kannst mit dem machen, was du willst. Es haben Leute gesagt, der Hitler ist der Antichrist, weil, wenn du jetzt sagst, A ist 100, B ist 101, C ist 103, wenn du diese Regeln definierst, kommst du wirklich auf die Summe 666. Ich habe es wirklich ausgerechnet daheim. Das bedeutet 666. Siehst du, wenn du deine Regeln definierst, kommst du zu dem Resultat, wo du willst. Im Mittelalter hat der Luther gesagt, der Papst in Rom ist der Antichrist. Und er hat es ausgerechnet, glaub mir's. Und der Papst, was hat der gemacht? Der hat gesagt, der Luther ist der Antichrist und er hat es auch ausgerechnet. Beide sind auf 666 gekommen. Und jetzt darfst du nicht vergessen, was ich in meiner ewig langen Einleitung gesagt habe. Wer Verstand hat, rechnet das aus. Das heisst, es muss mit dem Verstand der ersten Christen möglich gewesen sein, das auszurechnen. Die müssen das, wer Verstand hat, rechnet es aus. Für die muss das ausrechenbar gewesen sein. Und jetzt wird es spannend, oder? Wir wissen, dass dort das Römische Reich sich verbreitet hat. Und wir wissen, dass der Kaiser in Rom regiert hat. Und wir wissen auch, dass es der Kaiser angebetet worden ist als Gott. Es hat einen Kaiserkult gegeben. Man hat den Kaiser geopfert. Es hat Tempel gegeben in allen Städten, in den meisten Städten vom Römischen Reich, wo man die Göttin Roma und so weiter geopfert hat, wo man da als Sohn Gottes verehrt hat. Das war wirklich sein Titel, Sohn Gottes. Das wissen wir. Und jetzt, wenn man die verschiedenen Kaiser durchspielt, die dort sind, sticht einer ganz besonders raus. Und das ist der Kaiser Nero. Der Kaiser Nero hat zu dieser Zeit regiert. Und jetzt, wenn du die hebräischen Buchstaben nimmst von Kaiser Nero, ich möchte euch das einblenden, und die aus dem griechischen Alphabet, aus dem hebräischen Alphabet, Entschuldigung, und die numerischen Werte unter dran setzt und sagst, Neron Caesar. Nero, der Kaiser, dann kommst du in der Quersumme auf 666. Auf jeder Münze, die du gebraucht hast zum Kaufen oder Verkaufen, ist gestanden Neron Caesar. Apropos Kaufen und Verkaufen. Es macht komplett Sinn, oder? Jetzt, vielleicht habe ich dich noch nicht überzeugt, was, der Nero ist der Antichrist? Ich überzeuge dich gerade. Die römischen Kaiser sind als Götter verehrt worden, oder? Aber natürlich haben die Christen dort nicht mitgemacht. Sie beten Jesus an, sie beten den Schöpfer von Himmel und Erde an und sie haben sich dem widersetzt. Und Johannes sagt jetzt denen, hey, betet, sind dem Lamm treu, sind dem Gott treu, auch wenn euch das etwas kostet, auch wenn ihr vielleicht sogar mit dem Leben müssen zahlen müsst, betet nicht den Kaiser an. Das ist nicht wirklich ein Gott, das ist ein Antigott. Betet das Lamm an. Das heisst, ich fasse mal zusammen, der Drache, das ist der Satan, der Drache. Das Tier aus dem Meer mit den sieben Köpfen ist das Römische Reich. Und das Tier vom Land, das Tier vom Land, wo die Leute dazu führt, dem Kaiserkult mitzumachen, ist die lokale Priesterschaft. Das sind doch, die sind verteilt im Römischen Reich und haben alle dazu verführt und gebracht, den Kaiser anzubeten. Also das heisst, der Nero ist der Antichrist. Und vielleicht habe ich dich immer noch nicht überzeugt. Jetzt los mal zu. Das Tier aus dem Meer wird ja beschrieben, mit sieben Köpfen. Und ein von diesen Köpfen heisst, dass er wie niedergeschlachtet ist und dann wieder zum Leben erweckt wird. Es gibt eine bekannte Legende vom Kaiser Nero. Der hat Selbstmord gemacht und man hat Angst gehabt, dass der wieder aufersteht und zurückkommt, wie man ein Heer aus dem Osten und Rache nimmt. Passt perfekt auf 666, passt perfekt auf Nero. Vielleicht habe ich immer noch nicht überzeugt. Mach nicht. 666, in einigen biblischen Handschriften von der Offenbarung. Es gibt mehrere Manuskripte von der Bibel, mehrere Abschriften, und die tun sich zum Teil widersprechen und wenig gut beleidigen. Das hat es nicht in der Bibel geschafft, aber das können wir nachher herausfinden. Dort steht nicht 666 in dieser Bibelstelle, sondern 666. Können wir vielleicht nochmal die Rechnung von Neron Caesar einblenden? Dort steht 616. Und dann kommst du drauf, die haben wie gesagt, die Christen, Nero hat doch kein N, sondern ist einfach Nero Caesar, nicht Neron Caesar. Wenn du das N wegnimmst, minus 50, kommst du genau auf 616. Es ist wie, als hätte der Christen damals gesagt, nein, Nero schreibt man ohne N. Aber es ist, wir wissen ja, der Antichrist ist der Nero. Und wir haben das N weggelassen, dann kommst du auf 616. Das heisst, 666 bedeutet Nero. Das heisst, der Antichrist ist der Kaiser Nero. Vielleicht denkst du jetzt, aber es muss doch noch ein Antichrist kommen, oder? Ist das jetzt wirklich er gewesen? Kommt der Antichrist nicht noch? Und ich sage dir heute, logisch kommt er noch. Es kommen noch ganz viele Antichristen. Es kommen noch ganz viele Leute, und es hat es immer gegeben und wird es immer geben, solange es die Welt noch gibt, von Menschen, die sich als Gott aufstellen. Menschen, die meinen, sie sind Gott. Menschen, die sich ins Zentrum setzen und arbeiten, wenn werden. Und das ist das, was im Johannesbrief steht, nicht in der Offenbarung, sondern im Johannesbrief. Dort steht, es gibt schon jetzt viele Antichristen, vor 2000 Jahren, und es werden noch viele kommen. Ich erfinde da nichts Neues, das steht so in der Bibel. Ist der Hitler ein Antichrist gewesen? Einer. Ja, logisch ist der Hitler ein Antichrist gewesen. Logisch ist der ein Antichrist gewesen. Aber der Nero ist genauso ein Antichrist gewesen. Jetzt, wenn wir Kapitel 17 weiterlesen, wird das noch deutlicher. Dort wird die Hure Babylons beschrieben. Und dort wird auch gesagt, wie man die sieben Köpfe muss interpretieren. Offenbarung 17, 3 bis 9. Und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen. Das war rundum bedeckt mit Lästernamen, hatte sieben Köpfe und 10 Hörner. Oder? Die Hure Babylons, die rittet jetzt auf dem Tier vom Meer. Und die Frau war bekleidet in Purpur und Scharlach und geschmückt mit Gold, Edelsteinen und Perlen. Und in der Hand hielt sie einen goldenen Becher. Der war voll von Abscheulichkeiten und dem Unrat ihrer Unzucht. Und auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben, ein Geheimnis. Babylon die Große, Mutter der Huren und Gräuel der Erde. Und ich sah diese Frau, trunken vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu. Es rittet die Hure Babylon. Und was du auch musst wissen, Babylon war ein Codewort für die ersten Christen und Juden, für Rom, für die Stadt Rom. Wenn sie romkritisch waren, ist auch außerbiblisch beleidigt, hat man gesagt Babylon. Das heisst, es ist, die Hure Babylon ist die Hure Roms. Und jetzt rittet dort die Hure auf dem siebenköpfigen Tier. Und die Hure ist betrunken, nicht durch Alkohol, sondern durch das Blut der Christen. Weil Rom Christen verfolgte. Im nächsten Vers steht Folgendes. Und bei ihrem Anblick geriet ich in großes Staunen. Und der Engel sagte zu mir, warum staunst du? Ich will dir sagen, was das Geheimnis dieser Frau ist und des Tieres, das sie trägt. Das mit den sieben Köpfen und den 10 Hörnern. Denn das Tier war und es ist nicht, und es wird da sein. Kennst du, hast du die Anspielung verstanden? Auf Gott, der war, der ist und kommen wird, oder? Hier ist Verstand gefordert. Wieder denken, der Weisheit hat. Die sieben Köpfe, das sind die sieben Hügel, auf denen die Frau sitzt. Und jetzt, ich sagte, jeder, der das damals gehört hat, aber wirklich jeder, das ist nicht einmal Codewort, das ist nicht einmal verschlüsselt, hat gerade gewusst, was mit sieben Hügeln gemeint ist. Rom ist die Stadt mit den sieben Hügeln. Das hat jeder verstanden. Wenn du in Rom gesehen bist, weißt du, dass Rom auf sieben Hügeln gebaut ist. Und die Hure Babylons rittet auf den sieben Köpfen. Und der Engel sagt, das sind die sieben Hügel. Und der Engel sagt jetzt, hey, was staunst du? Hör auf, staunen. Das Tier, die Stadt Rom, der Nero, die Hure Babylons, das ist nicht ewig, das vergeht. Hör auf, staunen. Auch wenn das vielleicht mächtig aussieht, den Schnuff haben sie von Gott. Der Einzige, der gesehen ist und wird kommen, ist Gott. Der Einzige, der würdig ist, angebetet wird. Und wo du staunen sollst, ist Lamm. Alpha und Omega ist Jesus allein. Hör auf, staunen. Er ist der Anfang und das Ende. Babylon ist vielleicht mächtig, die Stadt Rom ist mächtig und unterdrückt, gewalttätig. Du musst dich mal ein bisschen mit der Geschichte auseinandersetzen, wie Rom Völker unterdrückt hat und gnadenlos ausbeutet hat, um den eigenen Wohlstand aufzubauen. Und jetzt sagt der Engel, staun nicht, Babylon vergeht. Und jetzt Offenbarung 18, 2 bis 3, der letzte Vers. Gefallen ist Babylon die Große. Zur Behausung von Dämonen ist sie geworden. Denn vom Wein des Zornes über ihre Unzucht haben alle Völker getrunken. Da geht es nicht um Sex, gell? Da geht es um Unzucht. Geht es darum, um mit Babylon ins Bett zu gehen, aber nicht sexuell, sondern du siehst jetzt gerade wirtschaftlich. Die Könige der Erde haben Unzucht getrieben mit ihr und die Kaufleute der Erde sind reich geworden durch ihren überbordenden Luxus. Und es wird nachher beschrieben, oder, wie die Kaufleute und die Könige rundum weinen und heulen, oder, weil Babylon gefallen ist. Ja, weil sie mit ihr ins Bett sind, weil sie gegründet sind auf dem Wohlstand von dem römischen Imperium. Das macht komplett Sinn. Ein von den Vorwürfen, die Jesus macht an die 7 Gemeinden, ist, dass sie ins Bett gehen mit dem römischen System und sich bereichern am Wohlstand. Und er wirft ihnen vor, dass sie lauwarm geworden sind und sich haben lassen betrinken durch den Reichtum, durch den Luxus, der ungerechtfertigt und auf Gewalt basiert und auf Unterdrückung basiert. Und wenn wir jetzt den Kontext etabliert haben, was das für die damals bedeutet hat, wird es ziemlich schnell vielleicht deutlich, was das echt für uns heute könnte bedeuten, gell? Es braucht nicht mehr so viel Übertragungsleistung, was das für uns könnte bedeuten. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, was ist mir wichtiger, Nachfolge oder Luxus? Zu wem gehöre ich? Zum Lamm oder zum Drachen? Eine Eigenschaft der Offenbarung ist, dass alles deutlich wird. Es gibt nur noch schwarz-weiß in der Offenbarung. Es gibt nicht mehr grau, es gibt nicht mehr lauwarm. Am Schluss ist es entweder heiß oder kalt, ist entweder weiß oder schwarz. Das Böse nimmt immer mehr zu das Gute und am Schluss wird es wirklich klar, oder? Das stellt die herausfordernde Frage für mich. Wem folge ich noch? Wer ist mein Chef? Ist es Lamm oder ist es der Drache? Welches Zeichen ist auf meiner Stirn oder auf meiner Handfläche? Ich meine, das sind ja Sachen, das sind ja oberflächliche Sachen, oder? Wo man gerade sieht, bei der ersten Begegnung, zu wem gehörst du? Die Frage, die ich mir stelle, und das ist für mich extrem herausfordernd, wenn mich jemand trifft, wie lange braucht er, um herauszufinden, ob ich ein Nachfolger vom Lamm bin? Oder sehe ich aus wie einer, der in diesem Babylon-System drin ist? Wie lange braucht jemand, um zu checken, bin ich ein Nachfolger vom Lamm oder nicht? Die Offenbarung ist ein herausforderndes Buch. Bin ich im Lamm-System oder im Drachensystem? Folge ich dem Lamm nach, der sein Leben hingegeben hat, aus Liebe zum Menschenleben gewinnen und retten? Oder folge ich dem Drachen, der Leben nimmt, um sich selber erhöhen und im Luxus schwelgen? Wem folge ich? Schwarz oder weiß? Und das ist die Frage, mit der ich jeden von uns will zurücklassen heute, auch du daheim. Wem folgst du nach? Und vielleicht musst du heute wieder ein neues Commitment machen und sagen, das Lamm ist im Zentrum von meinem Leben. Jesus, niemand anders. Und auch wenn es vielleicht etwas kostet. Und vielleicht musst du das heute zum ersten Mal machen. Vielleicht hast du noch nie dein Leben dem Lamm gegeben. Vielleicht musst du es wieder neu machen. Und wir sagen, hey, im Zentrum von meinem Leben ist das Lamm mit mir. Singe im Moment, jetzt singt gerade der Song Agnus Dei, das Lamm Gottes. Aber ich möchte dich noch darauf hinweisen, auf die Taufe, die am 13.06. hier wird stattfinden im ICF Basel-Land. Wenn du noch nicht getauft bist, das ist genau das. Du tust wie deklarieren, wer ist mein Boss? Du stirbst deinem alten Boss und gehst unter das Wasser und kommst raus und sagst, ich gehöre einem Lamm. Ich gehöre Jesus. Wenn du noch nicht getauft bist, melde dich an. Das ist ein Riesenfest. Agnus Dei, das Lamm Gottes, das ist ein Lied, das wir jetzt singen werden, aber es ist mehr als ein Lied, es ist ein Gebet. Es ist ein Gebet, weil du singst dort, er ist würdig. Worthy is the Lamb, würdig ist das Lamm. Wenn du das singst, ist das ein Gebet. Nur du, Jesus, bist würdig in meinem Leben. Nur du. Kein Drache, kein Monster, kein Luxus, kein irgendwas, kein System. Nur du bist würdig in meinem Leben. Nur du. Und du darfst das jetzt singen und beten. Ich bin so froh, dass wir wieder singen. Amen. Aber es ist mehr als singen, es ist ein Gebet. Lass uns doch für diesen Moment aufstehen. Wenn du das bist, darfst du das jetzt gerade singen. Du darfst auch nachher noch zum Gebetsteam gehen, auch du daheim online. Du merkst, du kannst das irgendwie nicht singen oder das hält dir etwas zurück. Er ist so gut. Und ich möchte dich auch ermutigen, Sein Reich wird sich durchsetzen. Sein Reich wird sich durchsetzen. Nicht irgendetwas anderes.